Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Heute der sechste Teil unseres kleinen Glaubenskurses zum kleinen Katechismus, das Vaterunser. Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ein herzliches Willkommen an dich, Knut Nippe.
Vielen Dank. Ich lasse mich begrüßen von meinem Gastgeber Malte Detje, Pastor hier in Hamburg, im schönen, heißen Hamburg.
Ja, ganz ungewohnt hier für unsere Stadt tatsächlich. Ja, es sind Grünflächen verbrannt, aber wir sollen nicht so viel Smalltalk machen, ne?
Nee.
Wir sollen gleich zur Sache.
Nee, die Hörer sind da streng. Die wollen was hören für ihr Geld und nicht nur unser Smalltalk.
Für ihr Geld.
Für ihre Zeit ist noch wertvoller.
Das stimmt. Wir sind in einer kleinen Reihe. Wir machen einen Glaubenskurs anhand eines 500 Jahre alten Buches, dem kleinen Katechismus von Dr. Martin Luther. Und da haben wir schon ein bisschen was geschafft. Die ersten beiden großen Teile, die 10 Gebote und das Glaubensbekenntnis. Und heute sind wir beim dritten Teil, beim Vater Unser. Und dann ist also kann man ja mal so fragen, okay, warum? Also so ein Glaubenskurs ist ja dann überzeugend, wenn er eine gewisse innere Struktur und Logik hat, wenn man weiß, was kommt, warum. Erst kommen die 10 Gebote, die zeigen mir, dass ich ein Sünder bin, dass ich Gnade und Vergebung brauche. Und dann kommt das Glaubensbekenntnis und zeigt mir, wie ich die bekomme.
Richtig, genau.
Das leuchtet als Struktur erstmal ein. Und dann ist die Frage, okay, und warum jetzt das Vaterunser?
Ja, weil das Vaterunser sozusagen unsere Antwortmöglichkeit ist, im Gebet uns an Gott zu wenden und darauf zu antworten. Also wir hatten in der letzten Folge, waren wir bei der Erklärung vom dritten Teil des Glaubensbekenntnisses mit dem Heiligen Geist, wo wir gelernt haben oder wieder daran erinnert wurden, dass wir von uns aus nicht glauben können und auch nichts erkennen können, sondern dass alles, was wir glauben, wo wir Gott vertrauen und was wir von ihm erkannt haben, uns von ihm geschenkt wurde. Und da kann man nichts dran machen, aber man kann eben Gott darum bitten, dass er wirkt und dass er handelt und dass er ihm was schenkt. Und deswegen ist jetzt folgerichtig, kommt jetzt sozusagen der dritte Teil, wie man sich in seiner Bitte an Gott wendet. Und da legt Luther das Vaterunser aus.
Ich dachte, wir können ja auch ein bisschen unserem Bildungsauftrag entsprechen. Und die Frage ist, wie ist das eigentlich entstanden, das Vaterunser? Also wir hatten es ein bisschen auch beim Glaubensbekenntnis gehabt. Ist ja die Frage, okay, Vaterunser ist ein sehr bekanntes Gebet. Vielleicht, wenn wir Zuhörer haben, die sich nicht so viel mit dem Christentum auseinandersetzen. Okay, hat man schon mal gehört vielleicht das Vaterunser, wenn man mal auf einer Beerdigung war oder auf einer Konfirmation. Wo kommt das eigentlich her?
Ja, im Unterschied zum Glaubensbekenntnis, was von Christen als Zusammenfassung des Glaubens geschrieben worden ist, ist das Vaterunser nicht von Christen geschrieben worden, sondern ist direkt ein biblischer Text. Die Geschichte ist, dass die Jünger zu Jesus kommen und Jesus bitten, dass er ihnen das Beten beibringt. Herr, lehre uns beten. Mhm. Und dann gibt er ihnen erstmal eine kurze Einführung und sagt, ja, das mache ich gerne. Aber wichtig ist, dass ihr nicht denkt, dass es auf eure vielen Worte ankommt. Gott weiß nämlich schon, was ihr braucht. Also ihr müsst nicht denken, es kommt drauf an, möglichst viel oder möglichst beeindruckend jetzt hier was zu machen, außer das Gebet nichts zum Angeben da. Also erstmal sagt er ihnen sozusagen, was Irrwege sind und dann bringt er ihnen dieses Gebet als Mustergebet bei, an dem man gut beten lernen kann.
Ich finde das auch nach wie vor ein wichtiges Gebet, auch für die Praxis, das täglich zu beten und regelmäßig zu beten. Weil ich kenne das auch manchmal so aus christlichen Kreisen, dass man sagt, na Vater unser, das kann man machen, aber noch besser ist es, wenn man frei betet. Weil wenn man frei betet, dann ist das viel persönlicher. Das Vaterunser, das ist ein alter Text. Da rattert man oft die Worte runter und weiß gar nicht, was man da sagt. Man steht da vielleicht auch gar nicht mit dem Herzen hinter. Aber Gott kommt es doch aufs Herzen an. Deswegen ist es doch viel besser, wenn ich Gott das ausschütte, was in meinem Herzen ist. Und dann brauche ich doch dieses alte Gebet nicht.
Ja, also natürlich kann man das Vaterunser runterrattern. Und das ist natürlich nicht zu empfehlen. Das geht, man kann du kannst jede gute Sache falsch benutzen. Ja, mhm. Also das ist auch kein Argument gegen die gute Sache. Also sag mir irgendwas, was gut ist, dann kann ich dir auch sagen, was man damit
da steht übrigens kann. Genauso im Leiterhandbuch vom von unserem Glaubenskurs drin, im großen Katechismus.
Na, guck mal.
Aber bei der Taufe später. Da,
ach so, okay.
Da sagt Luther, okay. Der Missbrauch einer Sache
hebt den guten Gebrauch nicht auf.
Genau. Bestätigt ihn sogar eher.
So, ja. Und genauso, also ich habe auch überhaupt nichts gegen freie Gebete. Ich finde, die haben auch ihre Berechtigung. Ich finde nicht, dass man das gegeneinander ausspielen muss. Aber du kannst auch freie Gebete runterrattern. Und wie oft habe ich freie Gebete gehört, die auch nur aus Floskeln bestanden haben. Vielleicht auch selber gebetet, bei sich selber merkt man es ja nicht so. Bei anderen merkst es eher, vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche Füllwörter kommen, wie nach jedem zweiten Wort Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du, Herr, mir heute, Herr, eine gute Note schenkst, Herr. So, weißt du, das ist doch auch, ja. Also das ist jetzt für mich kein Ausdruck von besonders authentischem Gebet, sondern das ist auch eine angewöhnte Form, Luft zu holen, sag ich mal.
Es gibt so schöne YouTube-Karikaturen, die sagen, wie wäre das eigentlich, wenn wir zwischen Menschen so reden würden, wie wir, hoffe ich, im Gebet reden. Du, Knut, ich wollte dir unbedingt nochmal sagen, Knut, dass heute wirklich.
Ja. Also natürlich trotzdem dieses mit dem auswendig Gelernten, so reden wir ja normalerweise auch nicht miteinander. Mhm. Ja, das ist ja sehr selten, dass wir es machen. Aber ich finde, es hat Vorteile. Nämlich, ich glaube, Gebet ist etwas, was man lernen muss, genau wie Sprache. Und also wir haben unsere Sprache auch dadurch gelernt, dass wir anderen Leuten zugehört haben, wie die geredet haben. Also keiner von uns redet mit selbst ausgedachten Worten, obwohl das ja vielleicht viel authentischer wäre, wenn ich lauter neue Worte finde für die Gegenstände um mich herum. Nein, sondern wir haben das von anderen gelernt. Und so ist es, glaube ich, auch sehr sinnvoll und hilfreich, von anderen beten zu lernen. Auch dieses mit Herr, Herr ist ja auch häufig von anderen abgelernt. Und Israel hat ein ganzes Buch von Gott bekommen, nämlich die Psalmen, an dem sie beten gelernt haben. Ja, das war das Gebetsbuch des Volkes Gottes und deswegen benutzen wir das heute im Gottesdienst auch noch. Und bei dem Psalm oder auch beim Vaterunser ist es ja auffällig, dass da manchmal auch Formulierungen drin sind und um Sachen gebetet wird, um die ich jetzt so gar nicht gebetet hätte. Nee. Ja, also wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist nicht immer das, was bei mir auf dem Herzen ist. Aber Gottes Wort ist manchmal schlauer und weiser und klüger und größer als mein authentisches Herz und dann kann ich davon was lernen. Also ich kann mich auch von diesen anderen Gebeten, und da würde ich auch so weit gehen, um zu sagen, es geht hier nicht nur um die biblischen Gebete, die ich zwar besonders empfehle, aber ich finde auch andere vorformulierte Gebete von manchen anderen Christen hilfreich. Da kann ich auch was lernen und nochmal aus, gerade beim Vaterunser komme ich auch aus so einer Umkreisung um mich und meine Bedürfnisse raus und bete erstmal das, was Gott mir, also mir wird dann erstmal wichtig, was Gott wichtig ist. Also und das Gebet ist ja auch ein Antworten und das Vaterunser ist dann eben auch schon eine Ansprache, wie Gott uns das beibringt durch Jesus.
Ich finde es ja ganz spannend, dass im Vaterunser die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, erst die vierte Bitte ist. Also erst kommt erstmal, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Und ich finde das deshalb, glaube ich, das hat sowas von Gottes Pädagogik an mir, dass er mir erstmal Beten beibringt. Weil wenn ich jetzt häufig so selber bete und so ohne groß nachzudenken und so instinktiv bete, dann fange ich mit
mir, mein, mich.
Mit dem täglichen Brot quasi an und höre auch damit auf. Also ich bin sozusagen. Also das eigentliche Thema ist in meinem Gebet ist, Gott, ich brauche dich dafür. Mhm. Und dann ist es oft nicht mal das tägliche Brot, sondern es ist viel mehr als das tägliche Brot. Also es ist nicht nur das Basic, was ich zum Leben brauche, sondern ich hätte schon gerne vielleicht ein neues Auto oder ich hätte
hier diese Urlaubsbuchung, die so knapp ist. Lass mich das noch schaffen, lass mich da noch eine Stelle, also lass mich da noch ein Bett kriegen oder so. Ne?
Ja, wo man so denkt, okay, genau. Und dann sagt Gott dann irgendwie, okay, das Tolle finde ich, dass Gott sich da ja auch ein bisschen drauf einlässt und sagt, okay, wenn dir das gerade wichtig ist, also können da gerne drüber reden, aber dann irgendwie auch sagt, so, aber ab und zu darf ich dir auch nochmal beibringen, wie Gebet eigentlich funktioniert. Und dafür ist, finde ich, auch das Vaterunser da, dass es uns auch was zeigt und auch uns verändert und uns prägt.
Also ich habe aus dem Vaterunser viel gelernt und ich lerne auch immer noch neu was. Eine der Sachen, die Also ich nenne mal zwei Sachen, die ich gelernt habe, die ich auch, also einen habe ich am Anfang auch gar nicht mitgebetet. Das eine ist dieses Vaterunser. Das ist, finde ich, schon...
Das hast du nicht mitgebetet?
Nein, das, doch, das habe ich mitgebetet. Die andere Sache habe ich nicht mitgebetet. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das habe ich nicht mitgebetet.
Hast du immer geschwiegen?
Früher als Konfirmand, ja. Da habe ich das übrigens auch bei beim Glaubensbekenntnis an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe mich umgeguckt, habe gedacht, nee, das sehe ich hier nicht. Das habe ich dann auch nicht, ich wollte auch authentisch sein und habe das dann nicht gesagt.
Warum nicht?
Na, weil ich das nicht geglaubt habe, nicht ernst gemeint habe. Bei dem, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, habe ich gedacht, das bete ich nicht mit, weil ich kann ja nicht für die anderen sprechen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass ich das für die ganze Gruppe, das habe ich nicht. So, und bis ich irgendwann mal dahin gekommen bin und darüber gestaunt habe und es dann ganz positiv fand und entdeckt habe, dass das Vaterunser ein Gemeinschaftsgebet ist. Ganz bewusst. Das ist kein Ich-Gebet. Das geht schon beim zweiten Wort, oder du kannst ja auch unser Vater, kannst ja auch so anfangen. Das geht schon bei der Anrede los. Also das ist ein Gebet, was einen gleich in eine Gemeinschaft stellt. Und das ist eigentlich was Schönes. Eine Gemeinschaft, die sich an der Stelle dann darüber einig wird, worum sie bittet. Und jetzt bete ich das mit. Und wenn du neben mir stehst und denkst, aber dem vergebe ich nicht, dann ist das deine Sache. Ja, also dann rede ich dir auch nicht rein. Aber trotzdem ist das, glaube ich, grundsätzlich an der Stelle, das finde ich jetzt was Schönes. Das ist zum Beispiel was, an der Stelle hat Jesus meinen Horizont aufgemacht durch das Vaterunser, was ich so gar nicht vor... Meine Gebete waren Ich-Gebete. Ja, mein erstes Gebet, was ich auswendig konnte, lieber Gott, mach mich froh, dass ich in den Himmel komme. Fand ich super, war so schön schnell und kurz, da war man schnell mit durch, ja. So ein bisschen, kann man jetzt theologisch auch mal ein bisschen auseinandernehmen, ist jetzt ein bisschen sehr ich-zentriert. Und hier beim Vater Unser ist gleich von Anfang an dieses Uns, das finde ich. Also das ist schon ein Erkenntnisschritt, den ich als Konfirmand irgendwann schon mal gemacht habe.
Und es ist auch eine schöne Nachricht, wenn ich mal gerade nicht in Gemeinschaft bin. Also wenn ich jetzt, ich weiß ja nicht, wie das bei unseren Hörern so ist, aber manchmal hat man ja auch Lebensphasen, da wohnt man vielleicht alleine, da hat man nicht so viel Kontakt mit Menschen, aber eine große Sehnsucht. Und wenn ich da ja trotzdem das Vaterunser bete, dann bin ich ja auch Teil einer Gemeinschaft. Auch wenn ich gerade quasi für mich alleine bete, bete ich es ja trotzdem als ein Gemeinschaftsgebet.
Also und in vielen Kirchen wird, um das noch zu unterstreichen und zu unterstützen, wird an der Stelle, wenn im Gottesdienst das Vaterunser gebetet wird, werden die Glocken geläutet.
Gibt es bei uns auch an der Orgel so einen kleinen Schalter und dann wird...
Und der Sinn ist, dass die Leute im Umkreis, die zu krank oder zu alt sind, um in Gottesdienst zu gehen, an der Stelle jetzt hören, jetzt wird das Vaterunser gebetet und sich mit einklinken können.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, das ist... Das, was du gesagt hast, zählt auch so, auch wenn keine Glocke. Aber das an der Stelle wird nochmal bewusst versucht, hier die Gemeinschaft, an die Gemeinschaft zu erinnern und herzustellen. Und hier, wenn du mitbeten willst, jetzt sind wir dabei. Und dann bist du auch dabei.
Das ist echt ein schöner Gedanke.
Ja.
Ja. Wir sind jetzt schon drin, mitten in der Folge. Und wenn ihr mal bei euch zu Hause den kleinen Katechismus aufschlagt und guckt, da geht Luther die einzelnen Bitten durch und relativ ausführlich. Das ist sozusagen, der ist ja sehr kurz, der kleine Katechismus, aber...
Er nimmt sich da erstaunlich viel Zeit.
Er nimmt sich da relativ viel Zeit.
Für diesen relativ kurzen Text, ja.
Und da haben wir gar nicht jetzt die Zeit für alle diese Bitten besonders anzugucken. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir nehmen uns mal so ein paar raus, die wir irgendwie wichtig finden und worüber wir mal reden wollen.
Gerade am Anfang gibt es ja eine Grundstruktur, die häufiger auftaucht.
Vielleicht wäre es gut, wenn wir einfach mal die erste Bitte...
Lies mal vor und ich sag, was ist das?
Du hast sogar zwei Sätze. Die erste Bitte, geheiligt werde dein Name.
Was ist das?
Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde.
Wie geschieht das?
Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben, dazu hilf uns, lieber Vater im Himmel. Wer aber anders lehrt und lebt, als das Wort Gottes lehrt, der entheiligt unter uns den Namen Gottes. Dafür behüte uns, himmlischer Vater. Du hast eben gesagt, da gibt es am Anfang so eine Grundstruktur. Vielleicht können wir darüber mal reden, weil die ist wichtig.
Ja, genau. Also,
die macht dann nämlich bei vielen Bitten, macht Luther das.
Wie gesagt, interessant. Ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen, als Jesus den Jüngern das Beten beibringt, sagt er am Anfang erstmal, hey, denkt nicht, es kommt auf euer vieles Beten drauf an, dass hier was passiert. Wir haben auch viele Fragen von den Hörern bekommen, was beten soll, wenn Gott sowieso schon alles weiß. Das ist auch interessant. Aber an der Stelle, also berührt es das so ein bisschen, sagt Luther immer, die Sachen sind an sich schon so. Also geheiligt werde dein Name bedeutet nicht, Gottes Name ist unheilig und muss jetzt geheiligt werden. Sondern Gottes Name ist schon heilig und wir beten das aber, damit er auch bei uns, in unserem Leben, damit es bei uns auch so passiert. Und das geht bei den anderen Sachen auch. Dein Reich komme, das Reich Gottes kommt auch so, aber wenn wir das beten, beten wir, dass das auch bei uns passiert. Also es wird sozusagen auf sich für einen selber erbeten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist das? Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte, allen bösen Menschen auch, aber jetzt denken wir daran, wir erinnern uns daran, von wem es kommt und sind dankbar und so weiter. Also diese Grundstruktur nicht, es hängt von meinem Gebet ab, dass Gott mal endlich in die Gänge kommt, sondern mit meinem Gebet öffne ich mein Leben und lade Gott darin ein, dass er das auch bei mir tut.
Und wir hatten ja in der letzten Folge schon das spannende Thema mit dem Heiligen Geist und der Heiligung und dem heilig, heilig, heilig. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema heilig. Also vielleicht wäre das mal ganz spannend. Was heißt das eigentlich, dass Gottes Name geheiligt werde? Das ist ja auch erstmal so eine Formulierung, da muss man auch, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken, was das eigentlich bedeuten kann. Weil so ganz offensichtlich, finde ich, ist das nämlich nicht. Das ist so eine der Stelle, wo, wenn ich das Vaterunser so runterratter, eher so, so eine Gefahr ist, wo ich denke, okay, ich sag's jetzt einfach mal, aber ehrlich gesagt, so ganz genau weiß ich gerade nicht, was ich da eigentlich bete.
Nee, das, wie gesagt, fürs Runterratten plädiert ja keiner. Der Vorteil beim Vaterunser, wenn man es alleine betet, ist, dass man ja sich zwischen den Bitten viel Zeit nehmen kann und es dann für sich persönlich füllen kann, was jetzt genau damit gemeint ist, konkret im eigenen Leben. Und Luther gibt da ja Vorschläge zu, also dass er sagt, wie der Name Gottes geheiligt wird, dass man ihn eben auch nicht missbraucht und für eigene Zwecke einspannt und so weiter. Also dieses die Frage, wenn ich immer nur so bete, Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ja, dann wäre doch schon die Frage, wird hier Gottes Name eigentlich heilig? Wird er hier geheiligt in meinem Leben? Oder ist Gott für mich nur ein Mittel zu meinem eigentlichen Zweck, zu meinem eigentlichen Ziel? Und ich finde seine beiden Erklärungen darüber, was das bedeutet, dass er bei uns heilig wird, dass er bei uns den Platz bekommt, den er haben soll, der ihm angemessen ist, und davor, dass wir davor bewahrt werden, ihn zu missbrauchen und zu benutzen. An der Stelle kann mir ja schon mal Sachen einfallen, die ich dann konkret. Also an der Stelle könnte ich auch schon mal Gott um Vergebung bitten, wo ich gemerkt habe, dass ich ihn gebraucht habe. Also
wo entspricht mein Leben nicht dem, wie Gott es eigentlich von mir
zum
will?
Zum Beispiel, ne? Ja.
Also wo lebe ich anders, als Gott es sagt in seiner Bibel? Ich finde, das ist auch so ein kleines Fürbittengebet für die Kirche eigentlich, das erste schon.
Ja.
Weil Luther ja sagt, ne, also Gottes Name ist da heilig, wo quasi die Bibel, Gottes Wort, wo das richtig gelehrt wird, ne, und wo dann die Menschen danach leben. Und dafür beten wir. Und das erlebt man ja häufig auch anders. Manchmal, dass in Kirche das nicht so passiert. Und dafür beten wir dann quasi. Also ich denke dann vielleicht auch so manchmal so an mein Stadtteil und die Menschen, für die ich so als Pastor zuständig bin. Ich denke, wenn ich das bete, dann bete ich quasi hier für unsere Gemeindeglieder, dass sie Gottes Wort hören und das auch verstehen und dann auch irgendwann danach leben. So, das ist irgendwie, ich finde es ganz faszinierend. Das ist mir nochmal in der Vorbereitung aufgegangen, jetzt, was ich eigentlich beim Vaterunser alles bete und was da alles drinsteckt. So, das irgendwie
war für also mich ich finde, da entdeckt viel. Man immer wieder Neues auch, ja.
Wo wollen wir mal weitermachen? Dein Reich komme?
Sag, wozu du was sagen willst.
Ich finde, dein Reich komme ist eine spannende Angelegenheit. Wollen wir es wieder vorlesen, oder?
Ach, einmal ja, können wir noch. Dann lass mich mal vorlesen. Hier, und du. Dein Reich komme.
Was ist das?
Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet von selbst. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme.
Und wie geschieht das?
Wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, auf dass wir seinem heiligen Wort durch seine Gnade glauben und danach leben, hier zeitlich und dort ewiglich. Malte nickt, das können die Hörer nicht sehen. Malte sagt nicht Amen, sondern er nickt, beseelt.
Ja, ganz beseelt. Ich finde das deshalb spannend, weil der Begriff Reich Gottes oft so durch die Gegend wabert und Menschen so ganz viele verschiedene Sachen darunter verstehen. Also das kann ja sogar schon dahin gehen, dass man irgendwie denkt an Kreuzfahrer, die sagen, bauen jetzt das Reich Gottes auf. Oder wir sind doch das christliche Abendland und müssen doch, also Reich Gottes, was ist das eigentlich? Und da sagt Jesus ja mal an einer Stelle, als er kurz vor seinem Tod von dem römischen Statthalter Pontius Pilatus verhört wird, sagt er,
mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Genau. Er sagt, das ist keine politische Größe. Also wir beten jetzt sozusagen hier nicht für, also
einen christlichen Gottesstaat.
Genau. So, dein Reich komme heißt nicht, ja, also das muss man, glaube ich, einmal so einordnen, sondern das ist, und wie versteht Luther das hier in seiner Auslegung? Reich Gottes ist da, wo Menschen an Jesus glauben. Also wo Menschen an Jesus glauben und dann auch danach leben, wie Jesus es möchte. Und in dieses Reich werden wir durch den Heiligen Geist gebracht und wir beten im Vater unser, dass es auch zu uns komme, dass der Heilige Geist ein Wunder tut, dass ich Teil des Reiches Gottes immer mehr werde und bleib. Sozusagen, ich bete dafür, dass, um jetzt wieder bei meinem Stadtteil hier zu bleiben, ich bete dafür, dass Menschen, wenn ich bete, dein Reich komme, bete ich dafür, dass die Menschen, mit denen ich hier zusammen im Ort lebe, dass die an Jesus glauben können. Hm. Und dass die zum Glauben kommen und dass die dann auch mehr und mehr anfangen, vielleicht auch nach Jesu Vorstellung zu leben und dadurch vielleicht auch Gutes passiert. Denn das, dieses mit dem Zweiten, mit dem Leben, das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen so gegen unseren Gnadenimpetus, aber Luther spart das hier nicht aus. In keiner der Auslegungen. Er sagt auch immer, auch praktisch, ja. Also beim ersten Gebot auch, bei der ersten Bitte auch, wir sollen auch danach leben, wie Gottes Wort ist. Also wir sollen auch heilig leben. Darum, das ist auch immer so ein bisschen Ethik mit das Vaterunser. Genauso mit dem Dein Reich komme, mit dem Leben. Das kommt auch immer dazu. Du lächelst ein bisschen.
Ja, ich gebe dir recht, ich würde es aber auch, auch anders betonen. Ich würde sagen, das Reich Gottes ist da, wo Jesus gegenwärtig ist. Und das ist jetzt, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Leben der Leute, die davon betroffen sind. Aber ich würde es mehr an Jesu Gegenwart hängen,
ja.
Als an das Glaubensleben der Leute. Sag ich mal so. Mhm. Und natürlich ist diese Formulierung auch ein bisschen tricky, wo Jesus gegenwärtig ist, ja, weil woran sieht man das denn und so? Ich finde, das führt jetzt vom Vater unser weg, das ist tatsächlich mehr die schwierige Frage, was sagt die Bibel denn über das Reich Gottes? Und es ist da und es ist doch nicht da und so weiter. Also, und deswegen finde ich das mit der Gegenwart Jesu auch, gefällt mir das auch, weil Jesus ist schon da und ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage und trotzdem warten wir darauf, dass er noch sichtbar wiederkommt. Also wir warten noch auf ein ganz anderes Kommen und so wie man das über die Gegenwart, also ich finde nämlich das, was man über die Gegenwart Jesu sagen kann, passt parallel genau zum Reich Gottes. Aber das wäre vielleicht tatsächlich nochmal ein extra Thema über das Reich Gottes, ja. Aber deswegen würde ich das immer daran hängen. Und natürlich wird Jesu Gegenwart auch deutlich in den Früchten, die sich im Leben der Gläubigen dann zeigen. Mhm. Das sagt auch Luther immer, dass ein guter Baum bringt auch gute Früchte. Das ist also nichts gegen die Ethik. Der Witz ist eben nur, du kannst einen schlechten Baum nicht gut machen dadurch, dass du irgendwelche Früchte da reinhängst. Du kannst einen Baum nicht durch seine Früchte ändern.
Und auch nicht durchs Anbrüllen. Jetzt mach endlich mal!
Ja. Bring, komm mal hier. Bring Äpfel.
Haust du gegen den Birnbaum gegen und das hilft nichts. Ja. Wir sind bei uns im Garten, wir waren uns immer nicht einig, ob es ein Apfel oder ein Birnenbaum ist, aber irgendwann
wird man warten, irgendwann sieht man
es. Sieht man es halt, genau, aber das Brüllen und hilft das halt
ja
nichts.
Äpfel und Birnen sind ja beides gute Früchte.
Ja, doch. Okay. Schreibt uns, ob ihr lieber Birnen oder Äpfel mögt.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir haben noch, ja, so 10 Minuten, nicht ganz.
Ja, okay.
Worüber wollen wir noch mal schnacken? Mit dem Willen oder mit dem täglichen Brot? Oder ja, später?
Mach mal was noch zum täglichen Brot.
Das mit dem täglichen Brot finde ich deshalb cool, weil Luther hier im Grunde ganz viel auszählt noch in seiner Erklärung, was das alles heißt. Ja. Also wir beten im Grunde für Leib und Leben, Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, gute Nachbarn und desgleichen.
Genau, also das tägliche Brot ist ein Platzhalter sozusagen oder ein Beispiel für die Dinge, die wir für ein gutes Leben brauchen. Was war das? Das neue Auto und der besondere Urlaubsplatz war jetzt nicht dabei.
Nee.
Wobei da kann man Gott auch fragen. Mhm. Ja, also das ist halt auch nicht verheißen, aber er ist ein Vater, der uns lieb hat und wir dürfen das, was wir auf dem Herzen haben, ihm sagen und er weiß am besten, ob er es gibt oder nicht. Aber hier ist das sozusagen ein Platzhalter für die Dinge, die wir in unserem Leben brauchen.
Mhm.
Und das weitet er dann ja tatsächlich in verschiedenen auf verschiedenen Ebenen gut aus. Und macht klar, dass es geht nicht nur ums Essen, sondern dass man sich mit all seinen Bedürfnissen, wichtigen Bedürfnissen, Gott anvertraut.
Und es ist auch wieder so ein kleines Fürbittengebet, weil ich ja wieder überlegen kann, wodurch kommt denn das tägliche Brot zu mir? Da gibt's die Frau im Supermarkt an der Kasse und den Typen, der den LKW fährt, damit das Brot zum Supermarkt kommt und den Bauern, der das irgendwie, ja, sein Feld bestellt. Finde ich auch ganz spannend, dass sich hier so ein bisschen der Kreis auch schließt, dass so bestimmte Motive im Katechismus gibt, die kommen immer wieder. So, wo wir waren es schon bei Gott der Schöpfer dabei, dass Gott uns da reichlich und täglich versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen, als ein guter Vater. Und das taucht dem Vater unser wieder auf. Finde ich super. Und Gott gibt's halt guten und bösen Menschen gleichzeitig.
Ja.
So einer ist er halt.
Genau. Und die Frage ist jetzt, was für welche wir sind, ob wir welche sind, die Bitte und Danke sagen. Oder ob wir einfach nehmen und sagen, mehr.
Ja, aber ich finde das deshalb auch so seelsorglich wichtig, weil ich ja schon fragen kann, so okay, und was ist, wenn ich jetzt nicht genug zu essen habe, habe ich dann was falsch gemacht und Gott hat mich nicht so sehr lieb.
Ja, ja.
Und oder wenn mir sozusagen mir nicht nur der tolle Urlaub fehlt, sondern die Dinge, die wirklich zum Leben brauchen. Dass irgendwie meine Gesundheit so eingeschränkt ist, dass es schmerzhaft ist. Und dazu wissen, das lässt keinen Rückschluss darüber zu, wie ich zu Gott stehe.
Und wie Gott zu dir steht. Und
wie Gott zu mir steht. Das ist die entscheidende Pointe. Und deswegen finde ich das seelsorglich sehr wichtig, diese Erklärung. Ne?
Ja.
Dass Luther sagt, ja, Gott gibt es guten und bösen Menschen gleichermaßen. Worüber noch?
Ja, ich finde, bei dem nächsten, ich erwähnte ganz am Anfang, dass das der Part ist, wo ich geschwiegen habe. Ich habe da jetzt, das ist jetzt schon lange her, aber jetzt vor kurzem habe ich da noch einen neuen Aspekt entdeckt, der mir wichtig geworden ist. Dieses und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, kann ja und wird, glaube ich, auch oft so verstanden, dass das an der Stelle doch so eine Art Bedingung ist. Ja, also vergib uns unsere Schuld in dem Maße, wie wir anderen vergeben.
Mhm.
Ja.
Und dann fällt mir ein, dass ich gar nicht so viel vergebungsbereit bin gegenüber anderen.
Genau, und dann ist wieder, also dann denke ich, na gut, dann bin ich vielleicht auch nicht um Vergebung oder kriege ich auch nicht so viel. Das ist ja auch ungerecht, das ist ja auch einleuchtend. Man denkt vielleicht auch an die Geschichte vom Scheidsknecht, dem ganz viel vergeben wird und der es nicht mit anderen so macht und so weiter. Aber ich habe hier nochmal überlegt, ob man das nochmal anders sieht. Und zwar, dass es in beiden Fällen gleichzeitig um eine Befreiung geht. Nicht um Deal, nicht um Handel, sondern befreie mich von meiner Schuld und befreie mich auch von dem, wo andere an mir schuldig geworden sind, wo sie mich verletzt haben, wo ich immer noch das in meinem Kopf mit mir rumschleppe und das immer noch wieder hochkommt, wenn ich den sehe oder an den denke und denke, ja, der und so. Also es gibt ja Schuld, die andere mir angetan haben, unter der ich immer noch leide, weil ich es nicht vergebe. Ja, was mein Leben vergiftet und so weiter. Und dass an der Stelle es um die Bitte gibt, das beides loszuwerden. Und nicht so, ja, genau, also parallel von, dass Gott mich auch von meiner Bitterkeit freimachen will und von meinem Nachtragendsein und so weiter. Mhm. Und das fand ich, also das fand für mich eine neue Nuance, die mich sehr angesprochen hat. So, ja.
Ich finde das an der Stelle so faszinierend, wie das zusammenhängt mit den restlichen Gebeten. Dass ich im Grunde, das ist ja nochmal eine Art kleine Beichte, ne? So eine ganz kleine Beichte, vergib uns unsere Schuld. Und das macht Luther auch so in seiner Auslegung, dass er sagt, alles was, worum wir Gott bisher gebeten haben, das haben wir ja gar nicht verdient. Auch das tägliche Brot, also und es ist ja viel mehr als das tägliche Brot, das Gott mir schenkt. Also ich kann mir wirklich...
Fromme Kinder haben, Alter.
Das sind so echte Lebensgeschenke, die man hier überhaupt nicht in der Hand hat, ne?
Ja, das stimmt.
Also Das denke ich manchmal echt, also als Pastorenkind aufzuwachsen,
ja.
Hoffentlich geht das gut.
Pastors Kinder, Müllers Vieh. Ne? Kennst du, ne?
Ja, den Spruch? Ja. Wie oft ich mir das anhören muss. Ja. Genau. Und dass das alles ein Geschenk ist. Und das macht man sich auch nochmal bewusst.
Wenn meine Kinder nichts werden, dann kann ich es auf meinen Beruf schieben, weißt du. Dann liegt es nicht an meiner schlechten Erziehung, sondern an meinem Beruf.
Ja, der alte Adam kann alles, alles missbrauchen.
Er kann alles zur Selbstrechtfertigung benutzen.
Ist das ein gutes Schlusswort? Oder brauchen wir... Was das wäre ein gutes Schlusswort, außer jenseits des alten Adams, der alles zur Selbstrechtfertigung?
Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns überlegt, ob wir nächstes Mal einen Exkurs machen, ne?
Genau.
Weil wir so viele Fragen zum Thema Gebet gekriegt haben. Wir haben heute einige schon gestreift, aber wir haben gedacht, weil wir jetzt Vater Unser dran hatten, machen wir nächstes Mal ein paar von euren Fragen zum Thema Gebet.
Genau, von da freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Meldet euch gerne bei uns in der Zwischenzeit auf Facebook, auf Twitter unter unserer E-Mail-Adresse tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Oder versorgt uns reichlich und täglich mit einer kleinen Review bei iTunes und schreibt da was Nettes dazu. Und dann haben wir den Vorteil, dass noch mehr Leute unseren Podcast hören. Und das ist zumindest, finde ich, das eine schöne Sache. In dem Sinne, genau, viel Freude beim Beten und bis in 2 Wochen.
Tschüss, einen schönen Sommer wünschen wir euch.